Willkommen bei deinem Podcast Es braucht das ganze Dorf. Hier sprechen jugendliche Alltagsexpertinnen und Experten mit Profis aus der Wissenschaft. Ehrlich und authentisch über mentale Gesundheit und alles, was dazugehört. Du bist nicht allein, denn manchmal braucht es ein ganzes Dorf, um den Weg zu finden. Schön, dass du Teil des Dorfes bist.
In diesem Podcast sprechen wir offen über Themen rund um mentale Gesundheit, die für einige emotional herausfordernd sein können. Wenn du denkst, dass das für dich der Fall sein könnte, empfehlen wir, die Episode nicht allein zu hören. In der Beschreibung findest du hilfreiche Angebote und Ressourcen, die dir Unterstützung bieten können.
Hallo, ich bin Kaya.
Hi, ich bin Colleen.
Ich bin 18 tatsächlich. Ich wollte gerade schon wieder 17 sagen.
Das ist okay. Ja. Ich vergesse auch manchmal mein Alter. Also ich bin 37.
Ja. Wir haben gerade schon die Folge zu Depressionen aufgenommen. Das heißt, die ist bestimmt schon online und dann könnt ihr euch sie anhören.
Da haben wir schon ein paar aber echt coole Dinge geredet. Von daher, hört
ja. Mal. Sie ist auch sehr passend zu der Folge, die wir jetzt aufnehmen werden, weil wir haben echt schon viel angeschnitten. Wir haben wieder hier unseren Leitfaden. Es geht jetzt so ein bisschen darum, haben wir da eine konkrete Frage oder ein konkretes Thema?
Ich glaube, zusammenfassend können wir es so ein bisschen, wie erkenne ich eine Depression bei mir selbst oder vielleicht auch bei Freundinnen?
Also hier steht mit generell psychische Erkrankungen. Ich würde jetzt mal so auf die Haupterkrankungen, die wir jetzt so in unserer Gesellschaft aktuell haben.
Ich glaube, wir sprechen dann einfach ein bisschen allgemein über Warnsignale, die aufgrund von psychischen Erkrankungen auftreten können und wie wir sie dann bei uns selbst und bei anderen erkennen. Ob es sich dabei dann jetzt um eine bestimmte Diagnose handelt, das müssen dann eh die Profis feststellen. Ja. Aber ich glaube, wir können darüber reden, worauf man achten kann.
Kohlensäure eben hat mir nicht gut getan. Ich habe gerade eben ein Glas Sirup mit Sprudelwasser getrunken, mit viel zu viel Sirup und eben Sprudelwasser. Erstes Thema, erste Frage auf dem Leitfaden unseres Hauptthemas heute ist, gibt es typische Verhaltensänderungen oder Symptome, die darauf hindeuten können, dass jemand mit psychischen Problemen kämpft? Das Erste, was mir dazu eingefallen ist, psychische Probleme. Das ist viel zu viel für eine halbe Stunde. Das heißt, wir müssen das jetzt so ein bisschen oberflächlich behandeln.
Also ich glaube, das Wichtigste, was man vorweg schieben kann, jetzt unabhängig davon, was es dann konkret ist, ist tatsächlich eine Verhaltensänderung. That's it. Wenn ihr jemanden kennt, der sonst immer so ist, auf diese Art und Weise und dann nicht plötzlich, aber sich immer mehr in eine andere Richtung entwickelt, wo ihr sagt, das passt gar nicht zu der Person und vielleicht kommt es auch relativ schnell, dann ist immer Aufmerksamkeit gefordert.
Generell Verhaltensänderung. Ansonsten kommt es halt immer drauf an. Ich meine, wenn man jetzt von einer klassischen Depression in Anführungszeichen ausgeht, dann ist es wahrscheinlich eher so, dass sich diese Person eher isoliert, dass wenn es zum Beispiel eine Person ist, die sich in der Schule oft gemeldet hat, sich weniger meldet, oft, also vielleicht einfach nicht mehr so zuverlässig ist, wie sie mal war, vielleicht sich nicht mehr so um das äußere Erscheinungsbild kümmert, aber darauf würde ich mich nicht verlassen, weil auch viele, viele Menschen, die depressiv sind, achten sehr auf ihr äußeres Erscheinungsbild. Und das hat dann auch wieder mit Komorbiditäten zu tun. Kommt nämlich auch immer wieder drauf an, warum man in dieser Depression ist.
Dazu kurz die Erklärung Komorbidität. Wir haben es in der anderen Folge schon mal erklärt, bedeutet eben, dass es eine Nebenerkrankung gibt oder dass eine Erkrankung als zusätzliche Erkrankung zu einer anderen auftritt.
Genau. Und in häufigen Fällen ist eine Depression, würde ich jetzt mal so sagen, eine Komorbidität. Ja. Das heißt, in den meisten Fällen gibt es ein anderes grundlegendes Problem, das zu Problemen führt oder zu einem Leidensdruck. Und dieser Leidensdruck führt dann meistens zu einer Depression.
Genau. Hört dazu, wie gesagt, gerne mal in die andere Folge rein. Da haben wir es ein bisschen ausführlicher erläutert. Aber gut, dass du es ansprichst, zum Beispiel mit dem Äußeren. Ich finde immer ganz wichtig, wenn vor allen Dingen Verhaltensänderungen auftreten, wenn die Person sich nicht mehr so sehr begeistern kann für Dinge, die sie vorher toll fand. Also ich sag mal jetzt total klischeeweise, wenn ihr jemanden kennt, die vorher total in Fashion und Mode und Beauty war und auch sehr total begeisterungsfähig war und jetzt plötzlich dann sagt, ja, ach nee, das interessiert mich nicht, nee, auf Shoppen brauche ich nicht gehen, ach nee, habe ich nicht mitbekommen. Das wäre tatsächlich ein Hinweis, wenn es jetzt gar nicht um Vernachlässigung des Äußeren geht, sondern wenn man einfach denkt, hä, was ist los? Kann aber genauso gut sein, die Person war vorher im Kleintierzuchtverein, Kaninchen for life und jetzt plötzlich ist das was überhaupt keine Freude mehr weckt.
Oder wenn ihr diese Menschen auch zu Hause besucht, ob dann vielleicht, wenn ihr den Menschen als einen sehr ordentlichen Menschen kennt, dass das Zimmer vielleicht nicht unbedingt ordentlich ist. Es ist immer so ein bisschen schwierig, das hatte Alex mal angesprochen. Ist es Pubertät oder ist es Depression?
Genau, also es ist auch eh immer wichtig, es ist nicht dieses eine Ding, was es ausmacht. Nur weil jemand jetzt plötzlich sein Hobby wechselt oder eins aufgibt oder mal das Zimmer jetzt mal längere Zeit nicht mehr aufräumt, ist das nicht direkt zum Beispiel eine Depression oder eine psychische Erkrankung. Aber es können halt Hinweise darauf sein, dass man einfach mal nachfragt.
Genau, also es ist aber auch, ich glaube, das hattest du gerade gerade schon mal gesagt, es ist nie eine einzelne Sache. Mhm. Wenn dieser Mensch eigentlich total cool ist und also cool im Sinne von ist total begeistert von Dingen und zeigt das vielleicht auch und ist super lebendig und hat halt ein unordentliches Zimmer, wo dann vielleicht irgendwo in der hintersten Ecke eine schimmelnde Brotbox liegt, dann liegt es nicht daran, dass diese Person möglicherweise depressiv ist, sondern wahrscheinlich eher, dass man in einem Alter ist, in der dann halt schimmelnde Brotboxen vielleicht im Zimmer rumfliegen.
Weil es vielleicht halt gerade Wichtigeres gibt. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Eine psychische Erkrankung ist nicht eine Sache irgendwie. Jetzt nur, weil einer irgendwie auch mal eine Woche irgendwie traurig ist, ist das nicht gleich eine Depression. Aber wir haben es auch in einer anderen Folge schon mal angesprochen. Es ist einfach, redet halt miteinander. Fragt einfach nach. Ich meine, was ist das Schlimmste, was passieren kann, dass die Person sagt, nee, was fragst du so einen komischen Scheiß, mit mir ist nichts. So, that's the worst case. Aber ihr habt wenigstens nachgefragt. Und vielleicht kriegt ihr ja auch sogar eine Antwort, die euch überrascht. Nämlich entweder, ja, du hast recht, mir geht's nicht gut, oder vielleicht auch, oh ja, aber hat einen ganz anderen Grund.
Und selbst wenn ein Mensch dann so in Anführungszeichen scheiße darauf reagiert, muss man das ja auch nicht persönlich nehmen, weil man hat ja keine bösen Intentionen. Man sorgt sich ja eigentlich nur um den Menschen. Und das kann aber auch, ich finde das Thema ganz schwierig, das kann aber auch ein Anzeichen dafür sein, dass es einem Menschen psychisch nicht gut geht, weil man in manchen Fällen viel reizbarer ist.
Mhm.
Und vielleicht schnell wütend wird oder einfach schnell abgefuckt ist.
Finde ich super wichtig, dass du das ansprichst, weil das ist so ein bisschen Pet-Peeve von meiner Seite, weil wir haben, gerade wenn wir über Depressionen sprechen, hat man ja immer so ein Klischeebild im Kopf. Aber auch da muss man ja sagen, tatsächlich für die meisten ist es eher, auch schon drüber gesprochen, so ein Nicht-Empfinden. Also sowohl die Höhen als auch die Tiefen gehen weg. Es gibt aber auch eine wichtige Ausnahme, nämlich vor allen Dingen Menschen, die eher klassisch männlich sozialisiert sind, das heißt vor allen Dingen eben Jungs betreffen. Da kann sich das nämlich tatsächlich eher an Aggression zeigen. Was wir häufig sehen, auch in den Praxen oder auch in den Kliniken, dass Jungs oder junge Männer, die eingeliefert werden mit einem Aggressionsproblem, tatsächlich eigentlich eine Depression haben. Aber weil sie halt, ne, das hat man mit klassisch männlich sozialisiert, immer gesagt bekommen, du bist ein Kerl und du bist stark und hör doch mal auf rumzumemmen. Man muss ja immer stark sein und niemals Schwäche zeigen. Das erzeugt halt Wut, wenn man sich aber tatsächlich eben traurig und schwach fühlt und das nicht ausdrücken darf, erzeugt das Wut und das bahnt sich oft dann in Gewalt zum Beispiel den Weg. Das ist mir auch mal ganz wichtig, dass es nicht immer dieser stille Rückzugsdepressionstyp sein muss, sondern es gibt eben auch diesen aggressiven, gewaltvollen Depressionstyp. Typ. Was auch nicht heißt, dass jeder, der gewaltvoll ist, depressiv ist. Aber wichtig, dass man auch das auf dem Schirm hat.
Da könnte ich auch wieder in Rabbit Hole runtergehen. Woran ich jetzt auch denke, ist, wir steifen uns gerade sehr auf Depressionen fest.
Mm.
Wie merkt man das bei einer sozialen Angststörung vielleicht oder generell bei einer Angststörung?
Das ist auch eine gute Frage. Also ich sag mal, klassisch wird es immer beschrieben, auch da haben wir so ein Rückzugsverhalten, weil so eine Angststörung beginnt eigentlich nicht, wie die meisten psychischen Erkrankungen, nicht von heute auf morgen. Das heißt, eine Person wird nicht plötzlich morgen Angst vor allem haben. Da reden wir übrigens von einer generalisierten Angststörung, die sich gar nicht auf eine Sache erstmal fixiert, sondern vielleicht beginnt es eben schleichend so, dass man erstmal sich unwohl fühlt, zum Beispiel in der Klasse sich zu melden. Und dann hört man irgendwann auf, sich zu melden, weil man sich dabei unwohl fühlt. Und irgendwann merkt man, dass man sich auch unwohl fühlt, Referate vorne zu halten. Und dann macht man sie auch wirklich nicht mehr. Also nicht nur, dass man sich dann vorne hinstellt und sich dabei irgendwie doof vorkommt, sondern man verweigert die Arbeit und kassiert lieber dafür die schlechte Note. Und irgendwann merkt man vielleicht, ich habe generell Angst davor, in meiner Klasse zu sein und geht nicht mehr zur Schule. Das sind immer so Steps, die sich bei generalisierten Angststörungen entwickeln können, zum Beispiel.
Ja, und wenn man eben nicht zusammen in die Schule geht oder zusammen in eine Klasse geht, dann ist es vielleicht auch so, dass, da spreche ich jetzt erst aus der sozialen Sicht, also von einer sozialen Angststörung, dass dieser Mensch vielleicht weniger mit rauskommt. Da kann das aber dann auch wieder eine Depression sein. Also bei sozialer Angststörung ist auch immer ganz oft Selbstwert. Also normalerweise hat man, oder normalerweise, ich würde jetzt sagen, in den meisten Fällen, auch wieder nur so Halbwissen, das ich da habe, würde ich sagen, dass es größtenteils mit dem Selbstwert zusammenhängt, dass man vor vielen Situationen, sozialen Situationen Angst hat. Man hat nicht das Zeug dazu, sozial irgendwie zu sein. Alles ist peinlich, was man sagt. Alles ist irgendwie, könnte falsch aufgenommen werden. Man hat Angst, sich rechtfertigen zu müssen und dann sich nicht rechtfertigen zu können. Man möchte Leuten nicht auf den Fuß treten und das kommt ja vielleicht oft daher, dass man den grundlegenden Glaubenssatz hat, ich bin ein schlechter Mensch und dann sage ich schlechte Sachen, weil das ist auch wieder ein ganz anderes Thema.
Aber ihr seht schon, es ist halt kompliziert und es ist, oder komplex, ich sage mal so gerne, es ist komplex, weil wir wissen auch manchmal nicht, wo es anfängt. Also erkläre ich mir im Rückschluss zum Beispiel, wie du es gerade gesagt hast, eine Angststörung damit, ich sage, warum habe ich Angst? Ja, weil ich es nicht wert bin. Oder kriege ich die Angst, weil ich mir von vornherein diesen Glaubenssatz sage? Und oft ist das ja auch rückblickend, vielleicht weißt du es ja auch aus deiner eigenen Erfahrung, gar nicht mehr so einfach auseinander zu klabustern. Wann hat wirklich etwas angefangen? Kann ich wirklich sagen, am Dienstag vor 3 Jahren um 17 Uhr hat zum Beispiel meine Depression angefangen? Wahrscheinlich nicht, sondern man rutscht ja oft in eine Sache rein, Dinge entwickeln sich und man im Nachhinein sagt man, oh shit, stimmt, damit kämpfe ich ja schon seit Wochen.
Das kann man sich so ein bisschen wie einen umgedrehten, geflochtenen Topf vorstellen. Das sind so, man hat so ganz viele Stränge und es kommen immer mehr dazu und es verflechten sich immer mehr und irgendwann hat man dann so einen richtig fetten Strang, der einfach scheiße ist.
Schönes Bild.
Ja, so würde ich eigentlich jede psychische Erkrankung vielleicht grundlegend beschreiben, die jetzt nicht irgendwie Schizophrenie ist, weil Schizophrenie ist ja mehr so biotechnisch im Gehirn und weniger sozial, oder? Aber das weiß ich nicht.
Da haben wir auf jeden Fall sehr große Anteile von der Hirnorganik, genau. Aber das ist tatsächlich nochmal eine andere Form und eine andere, da brauchen wir definitiv eine extra Folge für. Das ist ein größeres Thema.
Boah, ja, Schizophrenie, da würde ich gerne eine Folge drüber machen. Oder eine Folge lieber hören, weil ich kann über Schizophrenie echt nicht viel sagen.
Aber da können wir auf jeden Fall mal. Wir setzen es auf die Liste. Aber ihr hört es jetzt ja immer wieder, wenn wir uns unterhalten. Es geht halt wirklich darum, es kann sehr individuell aussehen und das klingt jetzt vielleicht für euch super komplex, weil ihr denkt, ja super, wofür höre ich mir diese Folge an? Wenn die zwei mir erzählen, es kann super individuell sein. Aber ich glaube, wir haben es schon ein paar Mal jetzt erwähnt. Es kommt halt darauf an, ob es eine Veränderung gibt. Ob eine Person, die ihr bisher als sehr konstant erlebt habt. Und es kann ja auch jemand sein, der völlig chaotisch ist. Aber ihr sagt, ja, aber so kenne ich die Person seit Jahren. Die ist so. Das ist, ne, so. Das ist diese Persönlichkeit. Und dann für euch, vor allen Dingen von außen beobachtet, merkt ihr plötzlich eine Veränderung. Dass ihr sagt, okay, da kippt es in eine Richtung, die mir auffällt.
Ja.
Und dann fragt. Das kann andere Gründe haben. Ich meine, es passieren ja auch Dinge im Leben. Vielleicht passieren in der Familie irgendwelche Dinge, die einen dazu ja veranlassen. Oder Kai hat es schon gesagt, manchmal ist auch einfach Pubertät. Das ist auch okay. Aber redet halt miteinander. Wenn ihr bemerkt, Freundinnen, Freunde verhalten sich anders als sonst und irgendwie kippt da was, fragt doch einfach mal nach. Ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Sache.
Ich glaube, das solltet ihr euch alle auch einfach irgendwie mal aufschreiben vielleicht. Wir sollten T-Shirts bedrucken mit frag doch einfach mal nach. Das ist in allen Lebenssituationen eigentlich nicht in allen. Vielleicht nicht in allen. Ich bedenke bestimmt gerade nicht alles. Aber in vielen Lebenssituationen bestimmt ein guter Tipp. Einfach also, mal nachfragen.
Grundsätzlich sind wir PsychologInnen große Freunde von Kommunikation. Und wenn es euch zu blöd ist, zu jemandem hinzugehen und zu sagen, hey, wie geht's dir? Man kann es ja auch subtiler machen. Wenn es eine Freundin oder ein Freund ist, doch einfach mal sagen, hey, wollen wir uns mal zu zweit treffen? Einfach mal einen Rahmen schaffen, wo vielleicht die andere Person aus sich rauskommen kann. Oder sagen, noch niedrigschwelliger, hey, hast du Bock, ich komme morgen Abend zu dir, wir werfen einen Film rein oder wir zocken was oder wir sitzen einfach nur zusammen auf deinem Bett und quatschen. So, ja. Mach das doch. Was soll schlimmstenfalls passieren?
Da kommen wir wieder zur Hilfe, was man machen kann, wenn jemand aus dem Umfeld betroffen ist. Und da habe ich mir ganz schnell die Frage gestellt, wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich sage jetzt einem Freund von mir, ey, lass mal heute Abend was zocken oder so. Der Freund hat dabei keinen Bock drauf. Aber ich denke halt, dass es für diesen Menschen vielleicht besser ist, damit er mal was macht, aus seinem Loch vielleicht rauskommt und dass es diesen Menschen vielleicht im Großen und Ganzen ganz gut tun würde. Wie weit darf ich diesen Menschen dann dazu drängen, das zu machen? Weil ab einem bestimmten Punkt ist es ja grenzüberschreitend, aber ich stecke da immer in dem Zwiespalt zwischen, ich möchte nicht die Grenze des betroffenen Menschen überschreiten, ich möchte aber auch nicht einfach akzeptieren, dass dieser Mensch Nein sagt, weil es ist ja immer, wenn man so in einer akuten depressiven Phase steckt, ist es immer nicht ganz die eigene Entscheidung, sondern es spielt immer Depression mit rein und vielleicht aber auch nicht, merkt dieser Mensch es gar nicht, dass das mehr Depression ist, das da aus ihm rausspricht, als tatsächlich keine Lust oder was weiß ich.
Ich glaube, da würden mir 2 Dinge einfallen. Zum einen macht das Angebot halt noch niedrigschwelliger. Also du hast jetzt ja zum Beispiel ganz konkret gesagt, hey, ich komme vorbei, wir zocken was. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Okay, worauf hättest du denn Bock? Ich komme auch einfach nur zu dir und wir quatschen oder ich setze mich neben dich. Also mach das Angebot im Zweifelsfall noch niedrigschwelliger, weil zumindest meine Erfahrung als Außenstehende mit Depressionen im Bekannten- und Freundeskreis ist ganz oft, das wirkt oft dann schon wie so eine große Hürde. Okay, du kommst zu mir in meinen, vielleicht auch in meinen Safe Space und dann noch zocken, mach es halt niedriger oder biet halt einfach an, dass du da bist. Und tatsächlich bin ich dann aber auch bei deinem Zwiespalt, zwingen kann man die Leute nicht. Also du kannst ihnen ja die Person dann nicht irgendwie mit dem Keule auf den Kopf hauen und nach draußen in die frische Luft ziehen. Aber ich glaube, es ist wichtig, einfach immer Angebote zu machen und immer wieder zu signalisieren. Wir haben es schon so oft gesagt, ich bin da. Sag einfach, wenn du mich brauchst, wenn du die Kraft hast, dann sag's und ich biete es auch immer wieder an. Aber, und das muss ich halt auch immer wieder sagen, von meiner Seite der Geschichte aus, schützt euch auch selbst. Ja, es ist schwer und es ist ganz verdammt schwer, Freunde und Freundinnen, ich sag's jetzt mal ganz krass, in den Untergrund laufen, also ins Verderben rennen zu sehen. Weil man sieht es von außen und denkt sich, wieso kannst du nicht erkennen, dass dir das nicht gut tut, was du gerade tust? Und nimm doch meine Hand. Aber gerade als Privatperson, ihr müsst auch auf euch selber aufpassen. Es nutzt niemanden, wenn zwei über die Klinge gehen. Im Zweifelsfall holt euch Unterstützung. Wenn die andere Person sich wirklich komplett verweigert und es wirklich kritisch wird, dann versucht andere Leute ins Boot zu holen. Vielleicht die Eltern anzusprechen, wenn die vertrauenswürdig sind. Andere Freunde ins Boot zu holen. Oder irgendwie andere Möglichkeiten. Das ist dann, sage ich mal so, schon ein Step weiter. Am Anfang versucht es halt wirklich auf der Vertrauensebene, auf der niedrigen Ebene. Aber wie gesagt, schützt euch bitte auch selbst.
Ja, ganz wichtig.
Ist übrigens was, was wir auch ganz hart im professionellen Rahmen lernen müssen. Es gibt dann immer diesen Spruch, du kannst sie nicht alle retten. Und das ist die härteste Lektion für alle, glaube ich, die sich in dem Bereich engagieren, sei es pädagogisch, Sozialarbeiter, Psychologinnen. Du kannst sie nicht alle retten. Und das ist die härteste Lektion, die du lernst.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Aber das heißt jetzt auch nicht, soll nicht so furchtbar dunkel klingen. Es gibt sehr viel Hoffnung und sehr viel Gutes da draußen. Man kann ganz viel tun. Nur manchmal bin ich dann vielleicht nicht die Person, die helfen kann. Manchmal ist es jemand anders. Und das ist auch okay. Geht ja nicht ums Ego bei sowas.
Oh ja, ganz wichtig, nehmt euer Ego bei solchen Situationen raus. Es ist, wenn ihr ein Helfer seid und einem Betroffenen helfen wollt, in 99% der Fällen, alles, was dieser betroffene Mensch von sich gibt, ist meistens nicht persönlich gemeint. Mhm. Und selbst wenn dieser Mensch sagt, ey du Arschloch, verpiss dich jetzt, dann ist es meistens auch einfach nur so, es liegt nicht daran, dass ihr wirklich per se scheiße seid, sondern es liegt halt wahrscheinlich daran, dass es dem Menschen echt scheiße geht und er nicht mehr mit der Situation umgehen kann.
Ja, eigentlich möchte die Person auf die Situation beenden und hat in dem Moment aber einfach nicht die Kraft, oder das heißt ja auch immer so schön die Löffel, dafür höflich zu formulieren, dass die Situation jetzt leider ein bisschen überfordernd ist und man sich wünschen würde, dass die andere Person sich zurückzieht, sondern dann kommt eben raus, wie du so schön gesagt hast, verpiss dich, du Arschloch.
Ja.
Und das ist aber nie, nehmt es nie persönlich. Und wie gesagt, gerade an die Professionellen, euer Ego hat gar nichts da zu suchen.
Ist auch guter Schutz für euch dann. Tut euch was Gutes, nehmt es nicht persönlich.
Und ich glaube, weil ich gerade auf unseren Leitfaden gucke, was ich ganz wichtig nochmal finde, gerade Warnsignale, da hatten wir auch schon mal so semi-privat drüber gesprochen, nehmt solche Dinge wirklich wahr und auch tatsächlich die klassischen lauten Warnsignale, der Hilferuf. Also das ist nicht nur so eine Sache, die man in Filmen dann irgendwie erzählt bekommt und haha, das macht eine Person nur für Aufmerksamkeit. Wenn jemand wirklich einen Hilferuf sendet, zum Beispiel durch selbstverletzendes Verhalten, was offensichtlich sichtbar ist oder auch einfach durch die Aussage, ich glaube, ich möchte mich umbringen, dann hört zu. Also nehmt das nicht auf die leichte Schulter und sagt so, naja, Attention Whore, so nach dem Motto, darf ich das in diesem Podcast sagen? Ich habe es jetzt gesagt. Auch da wieder die Frage, was ist das Schlimmste, was passiert? Das Schlimmste ist, dass passiert, dass die Person Aufmerksamkeit bekommt.
Ja.
So what?
Ich kann aber den Ansatz verstehen, dass man sagt, Attention Beep, bevor hier Spotify irgendwas macht. Ich kann den Ansatz verstehen, weil ich finde es teilweise, und bitte Leute, verstehen das jetzt nicht falsch, aber ich finde es teilweise anstrengend, wenn Leute wirklich diese Aufmerksamkeitsschreie haben. Und das meine ich nicht böse wertend Aufmerksamkeitsschreie. Ich meine das wirklich so, wie es ist. Diese Menschen brauchen Aufmerksamkeit und brauchen mehr Aufmerksamkeit, als sie gerade bekommen, weil diesen Menschen geht es nicht gut. Das ist wichtig. Also wenn ihr da so reagiert, wie ich manchmal reagiere, dass ich mir denke so, ey, geh mir nicht auf den Keks, super anstrengend, dann hinterfragt das mal. Denkt euch, liegt es daran, dass es mir eingeredet wurde, dass man dafür keine Aufmerksamkeit suchen soll und dass man das mit sich alleine ausmachen soll? Oder liegt es daran, dass mir gerade selber vielleicht auch alles zu viel ist und dass ihr euch vielleicht sogar verpflichtet fühlt, bei solchen Hilfeschreien dann Hilfe zu leisten? Ihr seid nie verpflichtet, Hilfe zu leisten. Wäre halt schon gut, wenn man dann vielleicht sagen könnte, ey yo, ich kann mich gerade nicht drum kümmern, kümmer du dich bitte mal darum. Und wenn die Person sagt, ey nee, ich kann mich auch nicht drum kümmern, dann geht die zur nächsten Person und sagt, ey, kümmer dich mal bitte darum. Und irgendwer wird sich dann ja wohl nach hilfeschreienden Menschen kümmern können.
Und da sind wir wieder im Punkt, gut, dass du sagst, weil ihr seid ja auch als Privatperson dafür nicht zuständig. Also wenn da wirklich jemand ist, die, wir senden es jetzt mal weiter so einen Hilfeschrei aussendet und ihr, und das ist auch legitim, zum Beispiel auch einfach mal genervt seid oder ihr sagt, boah, geh mir doch jetzt nicht auf den Senkel zum dritten Mal, verliert nicht aus dem Auge, dass da aber was dahinter stecken kann. Ihr seid aber nicht verpflichtet, jetzt hier diese Person zu retten. Dann, Kai hat es gerade gesagt, geht zu jemand anders oder geht im Zweifelsfall auch zu jemand in der höheren Position. Gebt eben, was wir schon oft gesagt haben, gebt der Person zum Beispiel die Möglichkeit, ein Hilfetelefonnummer auszugeben, sag hier, guck mal, ruf da an, die kennen sich aus. Oder nehmt andere Leute mit ins Boot, die andere Dinge in Kraft setzen können. Ihr müsst es nicht alleine machen und ihr dürft euch aus einer Sache auch zurückziehen. Ich sag mal so, wenn es euch aber noch möglich ist an der Energie, dann nehmt jemanden mit ins Boot.
Ja.
Einfach jemand, der dann auch Bescheid weiß und der, wenn ihr keine Energie mehr dafür habt oder auch keinen Nerv, wir können ja wirklich mal so sprechen, dass die andere Person das abfangen kann. Kann sagen, kein Problem, ich kümmere mich drum und wir gehen jetzt in eine andere Richtung. Aber lasst halt solche, auch jetzt mache ich hier mal tatsächlich solche Gänsefüßchen, Hilfeschreie, lasst die nicht ungehört verfallen. Wie gesagt, im schlimmsten Fall bekommt jemand Aufmerksamkeit, der sie nicht gebraucht hätte. Davon geht geht die Welt nicht unter. Im richtigen Worst Case bekommt jemand keine Aufmerksamkeit, der sie dringend gebraucht hätte. Und das ist wirklich der Worst Case. Und ich bin so der Typ, lieber den ersten Fall, dass jemand Aufmerksamkeit bekommt, der sie an sich nicht gebraucht hätte, wenn dieser Fall denn tatsächlich mal eintreten sollte, lieber das 10-mal, als dass wir eine Person zurücklassen.
Alle einfach mal ein bisschen mehr zusammenarbeiten.
So sieht's aus. Kommunikation.
Kommunikation. Mm. Kommunikation und Komplexität.
Schau mal, Kai, wir haben jetzt hier noch diese wunderbare Aussage. Welche Botschaft würden wir unseren Zuhörenden gerne mitgeben?
Das habe ich eigentlich schon so mehr oder weniger gesagt.
Ich glaube, wir sind echt gut darin, die Fragen einfach so im Beilaufen schon direkt mit zu beantworten.
Ja. Boah, Suizidgefahr würde ich aber noch sagen. Also da würde ich noch was zu sagen wollen zur Suizidgefahr. Also aus meiner Erfahrung, meine Depression hat so Mitte 2018 angefangen. Also da hatte ich meine erste depressive Phase. Da habe ich tatsächlich, ich bereue es mittlerweile ein bisschen und ich finde es ein bisschen unangenehm, das auszusprechen, weil ich das teilweise kritisiere, dass ich dann meine Selbstverletzung teilweise offen gezeigt habe. Klassische Selbstverletzung. Das eben so mein Hilfeschrei war.
Das heißt, du bist wirklich...
Ja, jetzt nicht so mit den Armen vor meinem Körper, aber so. Ich habe halt nicht unbedingt darauf geachtet, lange Ärmel zu tragen.
Okay. Also du wolltest ein bisschen, dass man es merkt.
Ich wollte, dass man es merkt und ich kritisiere das insofern mittlerweile, dass Menschen, die es besser wissen und es trotzdem nicht machen, bitte lass es einfach bleiben und die Menschen, die noch nicht ganz verstanden haben, dass es andere Menschen extrem triggern kann. Bitte lasst es bleiben. Ihr könnt es auch mit Kommunikation sagen, also mit verbaler Kommunikation sagen. Ihr müsst damit nicht offen rumlaufen und es tut vielen anderen, glaube ich, auch nicht ganz so gut. Trotzdem ist es wichtig, dass eure Hilferufe gehört werden.
Absolut.
Deswegen will ich das auch nicht so nur kritisieren. Ich möchte euch auch nicht dafür anprangern.
Du hast es ja selber gesagt, in dem Moment erscheint einem das ja vielleicht als die einzige Möglichkeit zu kommunizieren. Ja. Deswegen ist, glaube ich, so ein bisschen der Aufruf, wenn ihr wieder die, ne, sind wir wieder, habt ihr die Löffel, habt ihr die Kraft, dann eben nicht, vielleicht wir haben es jetzt gerade so, aber wir überdramatisieren es einfach mal, nicht mit erhobenen Unterarmen durch die Schule laufen und alles zeigen, aber ihr könnt ja tatsächlich zu jemandem, dem ihr vertraut, hingehen und könnt es zeigen, wenn ihr das Gefühl habt, diese Person kann mir vielleicht zuhören und ihr wisst, dass die Person da vielleicht auch keine eigene Vorgeschichte hat im Zweifelsfall.
Ja.
Weil ich meine, dann habt ihr eine zielgerichtete Kommunikation, weil Kai hat es gesagt, einfach so in den Raum schmeißen, ihr wisst nie, wer die Botschaft hört, die ihr aussendet.
Ja.
Deswegen kommuniziert zielgerechter, dann hilft man euch auch wahrscheinlicher.
Ja, das ist zwar ein super schwieriger Step, weil das habe ich ganz, ganz lange selbst nicht hingekriegt. Aber ich kann euch eigentlich fast schon versichern, dass dabei nichts Schlechtes bei rauskommen wird. Also mit in den meisten Fällen würde ich fast sogar schon sagen, dass diese Menschen, wenn ihr diesen Menschen vertraut und ihr werdet wahrscheinlich nur zu einer Person gehen, bei der ihr denkt, okay, die könnte mir tatsächlich helfen. Und bei diesen Menschen kann ich das sagen, dass dieser Mensch euch in den meisten Fällen wirklich helfen wird. Und dass ihr eben, dass das nicht so schlecht ankommt, wie ihr denkt, dass ihr dafür nicht irgendwie, dass euch nicht so schlimme Dinge wie ihr wollt nur Aufmerksamkeit oder sonst irgendwas an den Kopf geworfen werden. Weil willst du Aufmerksamkeit als Frage? Tendenziell ja, aber das hat ja immer eine bestimmte Behaftung. Ja, da haben wir gerade drüber geredet.
Wenn auch immer Aufmerksamkeit ist ja nichts Schlechtes. Also, ja. Ne, das wurde irgendwie mal so geframed, so, ja, die werden Aufmerksamkeit, ja, wollen wir doch alle, oder? Also ich möchte ja, dass man mir zuhört, wenn ich was sage. Selbst wenn ich nur ein Rezept austausche oder wenn ich was wirklich Wichtiges zu sagen habe.
Ich hätte mir gewünscht, dass man mich nicht unbedingt so oft hinterfragt.
Okay.
Dass man mir zuhört und mich auch für voll nimmt.
Mhm.
Dass man, egal wie schwer oder nicht schwer es von außen erscheinen mag, weil am Anfang meiner Depression war meine Depression aus meiner Perspektive nicht so schlimm wie am Ende.
Mhm.
Und sie ist auch noch nicht vorbei. Ich habe eine rezidivierende depressive Störung, aber ich kann damit umgehen und ich habe depressive freie Phasen.
Sehr gut.
Was eine rezidivierende depressive Störung ist, haben wir in der Depressionsfolge schon geklärt. Deswegen hört gerne in die Folge rein. Von außen nie darüber urteilen, wie schwer oder nicht schwer eine psychische Erkrankung für jemanden ist, weil es bringt den Menschen, es bringt niemandem was, psychische Zustände anderer und von einem selbst miteinander zu vergleichen. Es hat keinen Mehrwert. Also wirklich nicht. Es hat vielleicht für die Leute in der Klinik einen Mehrwert, wenn die Akutstation bis zum Rand gefüllt ist und Menschen auf dem Boden schlafen müssen. Das habe ich tatsächlich erlebt. Mhm. Ich habe auf dem Boden schlafen müssen. Natürlich mit Matratze zum Glück.
Ja, genau. Also das ist auch kein Wettbewerb. Also es geht auch nicht umgekehrt so, ja, aber die Depression ist ja viel schlimmer als die. Schweregrade, hat Kai ja gerade gesagt, sind für die Profis und da geht es dann darum, einfach um verschiedene Behandlungsmethoden, weil da ist dann relevant, welche Schweregrade jemand hat, weil man dann verschiedene Möglichkeiten hat, aber das ist weder ein Wettbewerb noch irgendwie sonst was, wofür man da das von außen als nicht professioneller bewerten sollte. Und selbst die Profis halten sich da in der Regel eigentlich zurück, wenn sie mit der Person nicht direkt arbeiten.
Ja, und Depressionen sind oder psychische Störungen, Krankheiten, Auffälligkeiten, Belastungen sind immer schlimm, weil sonst würde man sie nicht so benennen.
Ja, Punkt. Für dich ist ein Problem, was für dich ein Problem ist. Und das kann für den einen kein Problem sein und für den anderen ist es eins. Und das bedeutet nicht, dass der eine übersensibel ist oder irgendwie überreagiert, sondern für diese Person ist das ein Problem. Fakt. Punkt.
Ich hätte mir im Großen und Ganzen einfach gewünscht, dass man mir besser zuhört in dem, was ich sage. Dazu kann ich zum Beispiel eine Geschichte erzählen.
Bitte.
Ich habe ganz, ganz viele kleine, süße Störungen. Die passen auch auf eine Hand, aber es ist trotzdem ganz viel. Es klingt am Anfang immer ein bisschen, ich muss mich hier nicht rechtfertigen. Ich habe Misophonie. Das ist bis jetzt noch keine feste Störung. Die steht noch nicht im ICD-10, auch nicht im ICD-11, glaube ich.
Soweit ich weiß, noch nicht tatsächlich. Ich glaube auch nicht im DSM.
Misophonie ist im Prinzip eine Hyperakusis, aber nur gegenüber bestimmter Triggergeräusche. Und oft empfinden betroffene Menschen diese Geräusche als unglaublich unangenehm und ekeln sich oft vor diesen Geräuschen oder werden in einem nicht angebrachten Maß wütend auf den Auslöser oder auf das Geräusch selbst. Zähle eher zu der Kategorie wütend. Also ich habe dann zum Beispiel Fantasien, dass ich in der Schule, ist es ganz schlimm, wenn Leute hinter mir irgendwie leise murmeln oder flüstern.
Okay, du bist kein ASMR-Fan. Mm-mm,
auf gar keinen Fall. Das ist wirklich, wenn man mich foltern möchte, dann steckt man mich in einen leeren Raum mit ASMR. Ganz, ganz schlimm.
Ich glaube, es gibt einige Zuhörende, die das nachempfinden werden können.
Ja, ich bin die erste Therapiestation, auf die ich gekommen bin, war eine Tagesklinik. Mhm. Und ich habe denen da gesagt, Leute, ich habe mal was über Misophonie gelesen. Ich passe perfekt da rein. Nö, du, das sehen wir nicht. Das ist halt ein bisschen sensibel. Das war, bis auf sensibel ist es paraphrasiert. Sensibel ist der exakte Wortlaut. Ein Dreivierteljahr später war ich auf einer anderen Station, das war eine DBT-Station. Mhm. Da war dann tatsächlich die gleiche Ärztin, die mir das gesagt hat, und die gleiche Oberärztin, weil die einen Stationswechsel hatten. Und ratet mal, was ich da inoffiziell diagnostiziert bekommen habe. Das stand tatsächlich auf meinem Entlassbrief drauf. Sonstige weitere Störungen, irgendwie sowas, keine Ahnung, steht nicht im ICD-10, aber Misophonie. Nehmt die Leute ernst, selbst wenn jetzt mit irgendwelchen Trendstörungen wie ADHS, Autismus, sonst irgendwas, sagt nicht einfach, ja, das ist ja gerade im Trend, lol, kann ja gar nicht sein, so als ob du jetzt dafür diese Symptome irgendwie hast. Scheißegal, dieser Mensch wird irgendwelche Probleme haben, die vielleicht auf dieses Störungsbild zurückzuführen sind, ob man jetzt alles für diese Störung erfüllt oder nicht, alle Punkte oder die benötigten Punkte. Dieser Mensch hat ein Problem und dann gehört dieses Problem ernst genommen, ob es jetzt ADHS ist oder nicht. Fertig. Also hängt euch nicht so an Labels auf, hängt euch nicht so darauf auf, Dinge zu bewerten, sondern nehmt sie einfach an und versucht, so gut es geht, da zu sein. Das hätte ich mir gewünscht.
Ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, was wir nochmal extra besprechen müssen, Diagnoseerstellung, weil ich glaube, da herrscht auch ein ganz großer Unterschied zwischen dem, was man in der allgemeinen Bevölkerung glaubt, was eine Diagnose ist, und dem, was tatsächlich im professionellen Kreis tatsächlich darüber für eine Einigkeit besteht. Weil das geht, glaube ich, vom Bild her massiv auseinander. Und ich glaube, das führt zu dem, was du gerade beschrieben hast, diese Frustration, wenn diese beiden Sachen aufeinandertreffen, weil man sagt, aber ich habe ja hier ein Problem, du hast völlig recht, nehmt bitte die Leute ernst, die sagen, ich habe hier ein Problem, und dann muss man halt erstmal das Label weglassen, dass die Professionellen dann damit ein bisschen anders umgehen und das für sich anders handhaben. Das kann man ja hinter der Bühne machen, aber nehmt die Leute halt erstmal ernst. Wenn jemand kommt und sagt, ich habe ein Problem, dann nicht irgendwie sagen, tut mir leid, das steht so nicht im ICD, das nehmen wir nicht, sondern sagen, okay, schauen wir uns mal zusammen an. Egal, wie das Kind am Ende heißt, aber schauen wir uns erstmal an, was es ist.
Ja, es ist nämlich auf jeden Fall ein Kind. So.
Definitiv.
Scheißegal, was es für einen Namen hat, es ist ein Kind.
Ihr seht, wir werden wieder sehr nachdrücklich. Aber manche Dinge muss man auch nachdrücklich sagen.
Ja, ist auch wichtig. Und dafür macht Hormonia diese Arbeit.
Deswegen dürfen wir euch das auch so nachdrücklich erzählen.
Ja. Welche Botschaft würdet ihr Zuhörern mitgeben, die das Gefühl haben, dass jemand in ihrem Umfeld mit psychischen Problemen zu kämpfen hat? Im Prinzip das, was ich gesagt habe, wie ich es mir gewünscht habe, das würde ich euch mitgeben.
Super, hört euch die Episode an, hört einander zu, nehmt euch ernst und es ist kein Wettbewerb und stellt euer Ego zurück. Ich glaube, das wäre so meine...
Und bewertet nicht. Hört auf zu bewerten. Bewerten ist eine echt schlechte Angewohnheit und ich muss es mir auch abgewöhnen. DBT-Skill. Dazu kann man vielleicht auch mal eine Folge machen. Unterschiedliche Therapieformen. Boah, da wäre ich gerne dabei gewesen. Ich könnte so viel zu DBT sagen. Ich liebe DBT. DBT ist im Prinzip einfach bedürfnisorientierte Erziehung für die, die sie eben als Kinder nicht erfahren durften.
Das ist eine sehr schöne Definition, die du da hast, ja.
Ich hätte sich meine Therapeutin mal fast in ihr Therapiezimmer aufgehängt.
Finde ich gut. Ihr seht, wir haben unglaublich viel noch zu erzählen. Hm. Bleibt also dran und hört euch auch die nächsten Folgen mit uns an.
Ja, bitte. Ist ja auch spannend hier, hoffentlich.
Gut, ihr Lieben, dann hören wir uns bei einer der nächsten Episoden. Ich sage auf jeden Fall schon mal Tschüss und Kaya.
Auch von mir hört ihr bestimmt noch was, aber fürs Erste sage ich mal Tschüss.